Heute kannst du in unserer Sendung hören, wie ein Mensch von Gott geführt wird. Doch es gibt Leute, die wollen sich manchmal nicht führen lassen. Sie stürmen los und achten gar nicht darauf, was Gott will. Sie gleichen sozusagen einer Lokomotive, die führerlos durch die Nacht braust. Und genau davon handelt zuerst einmal das kleine Hörspiel. Eine Lokomotive, die nicht nur startklar war, sondern führerlos über die Schienen brauste.
Eine Lok ist los, Gleis 3 rast im Höllentempo ohne Licht, Strecke freimachen, Gleis 3 Strecke freimachen.
Es ist der 12. November 1959, 22.29 Uhr. Im Stellwerk des Zentralbahnhofs New Jersey ertönt plötzlich ein Leuchtesignal. Der Fahrdienstleiter Joe Hilinski blickt überrascht auf. Das Signal war gar nicht fällig, ein einlaufender Zug nicht zu erwarten. Sein Blick fliegt zu dem 3,5 Meter langen Gleisbild an der Wand hinauf. Da leuchtet auf Gleis 9 eine kleine weiße Glühbirne auf. Da kommt etwas. Hilinski späht auf die stille, dunkle Gleisanlage hinaus. Nirgends ein Licht, nirgends eine Bewegung. Eine Gänsehaut überläuft ihn. Plötzlich sieht er eine dunkle Masse heranjagen. Als sie näher kommt, erkennt er die Umrisse einer unbeleuchteten dieselelektrischen Lokomotive. Der Motorenlärm zeigt ihm, dass sie mit voll aufgedrehtem Sparschalter fährt. Nun rast sie auf Gleis 3 der Hauptstrecke davon. Nach der ersten Schrecksekunde schreit Hilinski ins Telefon.
Achtung an alle, Achtung an alle! Alle Züge auf Gleis 3 sofort stoppen! Achtung an alle, Achtung an alle! Alle Züge auf Gleis 3 sofort stoppen! Eine führerlose Lok rast Richtung Westen gegen den Verkehr.
Gleis 3 ist die Hauptstrecke, die in dichter Folge im 100-Kilometer-Tempo befahren wird. Frank Hilinski, Joes Bruder, 8 Kilometer weiter, hört diese Schreckensnachricht. In 4 Minuten wird der Fernschnellzug im Bahnhof Bayonne einlaufen. Zu diesem Zeitpunkt muss die wild gewordene Lok auf dem benachbarten Gleis 3 durch den Bahnhof sausen, gerade wenn die ein- und aussteigenden Passagiere über dieses Gleis laufen. Wenn die Lok in die dicht gedrängte Menschenschar hineinfährt, er ruft das Stellwerk an.
Achtung, eine führerlose Lok kommt gleich bei Ihnen vorbei. Sofort stoppen! Keine Ahnung, was mit dem Lokpersonal los ist. Geben Sie auf jeden Fall Haltesignal.
Vielleicht ist der Lokführer bewusstlos und sein Fuß liegt mit dem ganzen Körpergewicht auf dem Pedal. Vielleicht hat ein Betrunkener die Lok entführt. Vielleicht wird das Lokpersonal von einem Wahnsinnigen mit der Pistole in Schach gehalten.
Der Ausreißer ist die Lok 1706. Sie ist hier soeben 22.34 Uhr durchgekommen in voller Fahrt. Im Führerstand niemand zu sehen.
Die 1706 ist eine mächtige, 123 Tonnen schwere elektrische Dieselmaschine. Eine Minute später donnert sie durch den Bahnhof Bayonne. Die auf den Fernschnellzug wartenden Passagiere hat man rechtzeitig warnen können. Als der Spuk vorbeifliegt, weichen sie noch weiter zurück. Das Zugpersonal des wartenden D-Zugs sieht verblüfft eine unbeleuchtete Lok auf der falschen Seite vorbeihuschen und in der Dunkelheit verschwinden. In den nächsten 90 Sekunden wirbeln in Frank Hilinskis Kopf die Gedanken. Nach dem Fahrplan ist leicht zu berechnen, dass die 1706 in etwa 8 Minuten frontal mit dem in Gegenrichtung von Bordenbruck heranbrausenden Güterzug 692 zusammenstoßen muss. Auf Gleis 1 rast ein Küstenexpress nach Norden. Auf Gleis 2 rattert ein Güterzug nach Süden. Aber den kann die 1706 frühestens in 30 Minuten eingeholt haben. Rasch weist ihr das Stellwerk Elisabeth Port an, die Weiche für die 1706 südwärts auf Gleis 2 zu stellen. Hilinski ruft den Bezirksdirektor Josef Galuppo an. Er schildert die Lage und fragt dann,
die 1706 kommt gleich über die Zugbrücke. Kann man sie nicht einfach öffnen und so die Lok in den Fluss stürzen lassen?
Nein, auf keinen Fall. Gerade jetzt sind dort viele Propangaskähne. Das gäbe eine verheerende Explosion.
Lok 1706 von Gleis 3 der Hauptstrecke auf Gleis 2 der Südstrecke umgeleitet.
Halten Sie den Güterzug an. Das ist der einzige Weg, die 1706 zu fangen.
Der auf Gleis 2 fahrende Güterzug nähert sich der Zugbrücke von Rariten. Gudmundsen, der Lokführer, sieht jemanden auf der Brücke eine Laterne schwenken. Er hält den Zug an. Der Brückenwärter ruft ihm zu, dass der Bezirksdirektor ihn sprechen will. Gudmundsen klettert hinunter und meldet sich.
Nicht unterbrechen, zuhören. Es geht um Sekunden. Die Lok 1706 rast mit Vollgas hinter Ihnen her. Wir möchten, dass Sie Ihren Zug vor der Raritanbrücke abhängen und mit Ihrer Lok sofort in Richtung Southamboy weiterfahren. Wir werden die 1706 vor der Brücke von Gleis 2 auf Gleis 1 umleiten, sodass sie an Ihrem Zug vorbeifährt und dann wieder auf Gleis 2 bringen, wo sie dann hinter Ihrer Lok liegt. Gehen Sie auf gleiche Geschwindigkeit, dann bremsen Sie leicht, lassen Sie von hinten auffahren, dann bringen Sie die Lok zum Stehen.
Inzwischen hat Hilinski alle beteiligten Stellwerke auf ein und dieselbe Telefonleitung geschaltet, sodass die nun rasch aufeinanderfolgenden Meldungen von allen gehört werden.
Stellwerk Southamboy, 22.53 Uhr, Gudmundsson fährt hier soeben in Südrichtung durch, langsam, 15 Kilometer Geschwindigkeit.
22.54 Uhr, Stellwerk Barbour. Die 1706 kommt hier soeben auf Gleis 2 durch. Geschwindigkeit ungefähr 70 Kilometer.
22.55 Uhr, Stellwerk Woodbridge. Habe die 1706 soeben auf Gleis 1 umgeleitet. An der Weiche wäre sie um ein Haar umgekippt.
Währenddessen ist Gudmundsson auf volle Fahrt gegangen. Da hinten kommt eine scharfe S-Kurve.
Los, Druckluftbremse, wir wollen sie vorher haben.
Vorsicht, sie kommt, fahr schneller, festhalten Sie an uns!
Mundsen reißt am Fahrhebel. Zu spät. Mit ohrenbetäubendem Krachen prallt die 1706 hinten auf. Gudmundsson und Barry werden auf ihre Sitze geschleudert. Bei dem Aufprall sind die Kupplungen der beiden Maschinen eingerastet. Aber jetzt kann Gudmundsson Fahrt wegnehmen. Vorsichtig klettert Barry auf dem stoßenden und schütternden Laufsteg nach hinten. Er schwingt sich auf den Führerstand der 1706. Niemand ist da. Alle Hebel stehen auf voller Fahrt. Er dreht die Kurbel auf Halt. Dann hört er, wie die Motoren auslaufen. Wieder jagt eine Meldung die Strecke entlang.
Wir haben sie! Wir haben sie!
Was ist mit dem Personal?
Personal? Ist niemand drauf.
Noch heute tut die 1706 auf dem Verschiebebahnhof Jersey schwere Rangierarbeit. Keiner weiß, wie es dazu kommen konnte, dass die Diesellok ohne Führer fuhr.
Startklar, aber so heißt unsere heutige Sendung. Startklar war die 1706, aber ohne Lokführer wurde sie für alle eine große Gefahr. Ähnlich war es mit dem jungen Mann Saulus, von dem uns das Neue Testament berichtet. Ohne die Führung Gottes kann man sein Verhalten mit einer losgelassenen Lokomotive vergleichen. Er wurde für viele gläubige Menschen eine große Gefahr. Blindlings stürmt er los, um all diejenigen umzubringen, die an Jesus Christus glaubten. Hören wir einmal, wie es an einem Abend eines ereignisreichen Tages in Jerusalem an der Tür eines Hauses klopft.
Aufmachen! Aufmachen im Namen des Hohen Rates! Aufmachen! Aha, ich hab mir's doch gedacht. Hier ist also der Tote. Seid ihr verwandt mit ihm?
Nein, Stephanus hat keine Verwandten hier in Jerusalem.
Dann seid ihr seine Freunde?
Ja.
Ihr wisst, warum er gesteinigt wurde?
Ja.
Dann darf ich annehmen, dass ihr alle hier rechtgläubig seid und dass ihr die Irrlehrer dieses Verdammten so verurteilt wie ich.
Wir glauben an Jesus Christus.
Wir alle glauben an Jesus Christus. Er ist unser Herr.
Habt ihr Lust, die Steine am eigenen Leib zu spüren, was? Aber man muss die Aussätzigen nicht töten. Es genügt zuweilen, sie von den Gesunden zu scheiden, damit diese nicht auch von dem Übel angesteckt werden. Ich will barmherzig sein. Los, packt eure Bündel und geht. Ihr habt hier in der Stadt nichts mehr zu suchen.
Jetzt in der Nacht?
Ja, in der Nacht. Wenn ihr innerhalb einer Stunde aus dem Gebiet der Stadt verschwunden seid, will ich euch nicht verfolgen lassen.
Komm, wecken wir die Kinder. In Jesu Namen, lasst uns gehen.
Shalom.
Shalom, Saulus. Was hast du für eine Nachricht?
Ich kann melden, dass der Nazarener, der sich Stephanus nannte, tot ist.
Wurde er gesteinigt?
Ja, gesteinigt. Ich habe meine Hände auf sein Herz gelegt. Er ist wirklich tot. Dann habe ich beobachtet, in welches Haus der Tote gebracht wurde. Es waren natürlich Anhänger dieser Lehre.
Und was hast du mit ihnen gemacht?
Ich habe sie davon gejagt. Hier sind die Schlüssel. Das Haus ist leer. Der Hohe Rat kann darüber verfügen.
Oh, du bist so ungestüm, Saul von Tarsus. Konntest du nicht mit ihnen sprechen? Sag mal, was tun die Bauern in Galiläa, wenn die Weizenfelder grün sind?
Sie säubern sie von Unkraut.
Und seit wie vielen Jahren tun sie das?
Das tun sie schon immer.
Und wie kommt es, dass immer noch und immer wieder Unkraut in den Feldern wächst?
Seit der Austreibung aus dem Paradies ist das doch so. Gott will es.
Eben, Gott will es. Ich meine, dass wir die Nazarener in Ruhe lassen sollten. Wenn ihre Lehre nicht von Gott ist, dann wird sie ganz von selber vom Erdboden verschwinden. Wie viele Irrlehren habe ich nicht schon emporschießen und vergehen sehen? Sollte die Lehre aber von Gott sein, wie sollten wir uns dagegen stellen?
Wenn es wirklich so wäre, wie ihr sagt, dann braucht niemand mehr Unkraut zu jäten. Wir müssen das Unkraut vernichten, und zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Ich hätte die Freunde dieses Stephanus vor Gericht stellen sollen. Es genügt nicht, sie davon zu jagen. Ich habe wie ein Bauer gehandelt, der Unkraut sammelt und auf das Feld der Nachbarn streut, anstatt das Unkraut zu verbrennen. Was nutzt es uns, wenn die Seuche in Jerusalem ausgerottet wird und die Menschen auf dem weiten Land erfasst?
Ich habe bis jetzt keine Nachricht, dass sich der Glaube dieses Nazareners weiter ausgebreitet hat.
Ich habe gegenteilige Nachrichten, Hochwürden.
Und woher?
Aus Damaskus. Ich bitte den Hohen Rat um Vollmachten. Ich will nach Damaskus reisen und mich mit dem dortigen Vorsteher der Synagogen in Verbindung setzen. Und dann will ich alle, die dem Gesetz nicht treu sind, nach Jerusalem vors Gericht bringen. Jeder soll in Jerusalem wissen, um was es geht.
Ob die Römer es erlauben, wenn wir solche Leute aus anderen Teilen des Römischen Reiches nach Jerusalem bringen und aburteilen?
Erinnerst du dich, dass wir schon einmal jüdische Verbrecher aus anderen Teilen der römischen Länder hier in Jerusalem verurteilt haben? Die römischen Behörden haben es uns erlaubt.
Gut. Ich werde deinen Vorschlag heute dem Hohen Rat vortragen. Es kann sein, dass er sofort darauf eingeht. Komm morgen wieder.
Wie gut, am Abend eine Herberge zu finden, in der man mit Männern zusammen ist, die den reinen Glauben haben.
Auch mir wurde diese Herberge empfohlen, ein Heim für alle, die der reinen Lehre anhangen.
Ich habe gehört, dass du die Leute verfolgst, die der Lehre des Propheten aus Nazareth anhangen.
Ja, das stimmt. Es gibt nichts Schlimmeres als diese neue Sekte. Sie muss vom Erdboden verschwinden.
Ich bin ein Pharisäer und halte das Gesetz. Ach, was sollte ich mit einer neuen Lehre? Aber sag mal, was verkünden jetzt denn diese sogenannten Christen eigentlich wirklich?
Sie sagen, ihr Prophet, sie nennen ihn Jesus, er sei Gott und er sei nach seinem Tode wieder auferstanden.
Und was machst du jetzt in Damaskus?
Ich werde den Tempel von jedem Irrglauben reinfegen, mit Schwert und Spieß als Besen. Sie kommen alle ins Gefängnis.
Was behaupten denn diese Narren sonst noch so?
Sie sagen, das Gesetz sei eng und voller Zwang.
Ist es das nicht?
Ja, muss es denn nicht so sein? Nur das Gesetz, nur der Zwang unterscheidet uns vom Tier. Ich spüre jeden Tag Gottes regierende Hand.
Und die Leute, die sich Christen nennen, haben keine Gebote?
Ja, sie behaupten, sie müssten einander lieben.
Und tun sie es, alle?
Ja, sie helfen sich untereinander aus, wo sie nur können. Sie schließen sich zusammen wie Kinder eines Vaters. Und darin liegt die Gefahr.
Was sind das für Schriften da in deiner Hand?
Es sind meine Vollmachten, die Briefe des Synedriums. Mit diesen Briefen habe ich das Recht, die Nazarener zu ergreifen, wo immer sie zu finden sind, und sie geradewegs nach Jerusalem zu bringen.
Wie willst denn du überhaupt die Nazarener in Damaskus finden? Die Stadt ist groß.
Das wird nicht schwer sein. Ich werde mich an die Obersten der Synagoge wenden, sie werden mir Vertrauensleute nennen und sie in jedes Haus zur Überprüfung schicken. Ja, in jede Familie. Es darf nichts mehr von diesem Nazarener, den sie Jesus nennen, gesagt werden.
5 oder 6 Tage braucht man, um von Jerusalem nach Damaskus zu gehen. Endlich liegt die Stadt in einem Kranz grüner Wälder vor Saulus. Es ist Mittagszeit, die Stunde, da die Karawanen meist eine Ruhepause einlegen. Saulus hat keine Ruhe. Sobald wie möglich will er sein schreckliches Werk tun und alles andere in seinem Herzen betäuben. Und da geschieht ein Wunder. Mit einem Mal wird dem rasenden Mann Einhalt geboten. Ein Licht fällt vom Himmel. Ein Licht, das so weiß und grell ist, dass die Sonne daneben verblasst. Saulus und seine Begleiter werden darin eingehüllt. Erschrocken schlagen die Männer die Hände vor die Augen. Sie fallen zu Boden. Sie bergen ihre Gesichter in den Armen. Und jetzt hören sie eine Stimme. Saulus allein versteht die Frage. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er wagt nicht aufzublicken. Er kann nur noch stammeln. Herr, wer bist du? Da kommt die furchtbare Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus fährt zusammen. Jesus ist also doch der Herr, der Messias, der Sohn Gottes, und ihn hat er verfolgt. Flüsternd fragt er, Herr, was willst du? Was soll ich tun? Und Jesus sagt ihm, stehe auf und gehe in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.
Was ist das? Ich sehe nichts mehr.
Mit wem hast du denn da eben gesprochen?
Ist denn Nacht? Bin ich denn allein?
Ich bin noch da. Ich, Ittai. Siehst du mich denn nicht?
Nein. Wo bist du?
Hier.
Es ist so heiß. In der Nacht müsste es doch kühler sein.
Es ist Mittag. Die Sonne brennt vom Himmel.
Blind. Blind. Bin ich tatsächlich blind?
Was war das nur? Du hast irgendetwas gehört und gesehen und dann bist du ganz plötzlich furchtbar erschrocken. Ach, das vergeht wieder. Du darfst keine Angst haben. Bald wirst du wieder sehen können.
Wenn er es will.
Wenn wer es will?
Ja, der zu mir gesprochen hat.
Ach, was, lass das doch. Wirst du jetzt gehen können?
Ja. Führe mich bitte. Ich muss in die Stadt.
Hilflos und blind kommt Saulus in Damaskus an. In dem Haus des Judas findet er ein Zimmer. Dort sitzt nun der gewaltige, mächtige Verfolger der Christen, machtlos, ein gebrochener Mann. Denn Gottes Macht ist größer.
Herr, dir ist die Macht gegeben, wie im Himmel so auf Erden. Was wir glauben, zeugen, wird durch dich bestätigt werden. Unser Reich wird untergehen, doch dein Reich wird ewig dauern. Dir kann nichts den Weg verlegen, kein Verbot und keine Mauer. Dir ist die Macht gegeben und du könntest uns schon zwingen, dass wir dir aufs Wort gehorchen und uns dir zum Opfer bringen. Doch du führst uns in die Freiheit und rührst uns in deine Liebe. Sie wird in den großen Dingen und im täglichen Betriebe. Herr, dir ist die Macht gegeben, wenn wir sie auch oft nicht spüren. Durch Erfolge und Verluste wirst du uns zum Ziel. Wir jetzt erhoffen.
Herr, Saul ist im Hause des Judas in der geraden Straße von Damaskus untergekommen. Wir können uns gut vorstellen, wie der Gastgeber um seinen hohen Gast aus Jerusalem besorgt ist.
Also jetzt ist schon der dritte Tag, an dem Saul es nicht zu sich genommen hat. Ich habe ihm den besten Wein hingestellt, aber nicht mal einen Schluck hat er genommen.
Ich verstehe das auch nicht. Und immer wieder sagte man uns, ja, wenn Saulus von Tarsus kommt, dann gibt es keine Gnade. Er wirft sie alle ins Gefängnis. Und jetzt?
Aber wir müssen doch etwas unternehmen. Nachher sind wir schuld, wenn er stirbt.
So plötzlich blind zu werden, das ist wirklich ein Schock, den man nicht so schnell überwindet. Aber was sollen wir denn tun?
Wer ist da?
Ich bin's, Ananias.
Augenblick, ich mach dir sofort auf.
Guten Abend, Ananias.
Guten Abend, Judas. Aber zu dir will ich nicht. Bei dir wohnt doch ein Mann, der Saul von Tarsus heißt. Das stimmt doch.
Woher weißt du das? Ich habe es bisher niemandem erzählt.
Er ist also bei dir?
Ja, er ist da. Sag mal, kennst du ihn? Dann sprich doch mal mit ihm. Mir gibt er keine Antwort. Er isst nicht, er trinkt nicht. Er sitzt nur einfach da und tut nichts. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Pfennig von ihm bekommen werde. Der Mann ist blind und ziemlich verwirrt.
Wo ist er denn?
Hier. Am liebsten wäre mir es ja, du nimmst ihn zu dir. Er ist wirklich nicht gefährlich.
Dann lass mich doch jetzt mal bitte zu ihm.
Hier. Jetzt kannst du mit ihm alleine sprechen.
Vielen Dank.
Lieber Bruder, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, als du herkamst. Du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden.
In dem Augenblick schaut Saul auf. Er sieht den Mann, der ihn Bruder nennt. Ja, er kann wieder sehen. Tiefer Frieden und große Freude füllt sein Herz.
Freude fällt in die Welt und in unsere Seelen. Freude klingt und sie singt, wo wir uns noch wählen. Freude hat die dunkle der Nächte, da ist das Licht, da blüht so manche Blume, bis sie zerbricht. Doch Gottes Liebe leuchtet in Ewigkeit und lässt die Freude reifen schon in der Zeit. Freude fällt in die Welt und in
klar, aber So hieß heute unsere Sendung. Die Lokomotive 1706 war startklar und fuhr ohne Führer durch die Nacht. Saulus von Tarsus wollte Gott dienen, aber sein Leben wurde vom Teufel gelenkt. Er wollte nichts von Jesus Christus wissen, bis dann Jesus Christus in sein Leben trat. Und du, Junge, du Mädchen, von wem wird dein Leben gelenkt? Lässt du dich treiben oder ist Jesus Christus dein Herr, dein Führer? Bist du startklar zu einer Fahrt in den Abgrund oder bist du startklar zu einem Leben mit Jesus? Dieses Leben mit Jesus ist nicht einfach. Es ist nicht nur ein Fahren auf sonnigen Höhen, aber du hast dann ein Ziel, das sich lohnt. Ein Herrn, der dich liebt und dich bewahrt, und Freude, die nie vergeht.